Ja, liebe Gäste, liebe Geschwister, schön, dass ich heute bei euch sein darf. Und es ist ja immer wieder ein Vorrecht, bei euch zu sein, wenn es gerade im Frühling ist, ja, weil dann ist ja hier richtig bei euch grün und die ganzen Blüten und alles, das ist schon herrlich. Frühling, ob ich den mitgebracht habe, ja. Immerhin ist es heute schönes Wetter, das ist schon mal gut und zwar ein wenig frisch, aber immerhin, ne? Ja. Ich freue mich, dass ich heute hier bei euch sein darf und der Herr sei jetzt mitten unter uns. Er schenke auch, dass ich von seinem Geist her recht rede. Er stelle Wächter vor meinen Mund und er segne uns alle und berühre uns genau an der Stelle durch seinen Heiligen Geist, wo es für uns, für jeden Einzelnen einfach wichtig ist. Amen. Eine Frage am Anfang für euch. Was ist denn eigentlich, oder wann ist etwas kostbar? Wann ist etwas kostbar? Also so bei kostbar denkt man natürlich ganz gern an Gold, ja, Gold. Gold ist aber eigentlich gar nicht so interessant. Also es ist ziemlich weich, man kann da gar nicht so wirklich viel draus machen, ne? Also eben für Schmuck eignet sich's ganz gut, ne? Sieht schön aus, weil es auch nicht so korrodiert. Und so, aber ansonsten ist eigentlich Gold, obwohl es wertvoll, eigentlich, also wenn ich auf einer Insel stranden würde, ja, und dann wäre für mich das Gold, da könnte ich noch so viel haben, da wäre wahrscheinlich für mich irgendwie ein Stück Brot oder Wasser oder irgend sowas viel, viel kostbarer. Ja. Also das ist immer so eine Sache des Betrachtens. Ja. Ich habe euch was mitgebracht. Und zwar, das ist ein Schofar, ein Widerhorn. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ist es besonders wertvoll oder ist es jetzt besonders, nicht besonders wertvoll? Also, Widerhorn, also man kann tatsächlich damit Töne erzeugen, ja. Das ist jetzt der spannende Moment, für mich spannend. Ist jetzt kein besonders schönes Instrument, ne? Mhm. Es ist ja auch eher ein Lärmhorn, also ein lärmendes Instrument. Wurde eingesetzt natürlich im Krieg zum Beispiel, ja, also im Kampf, ja. Mhm. In Israel, ne, im Kampf, dann haben die ihre Hörner geblasen, ja? Und dann war es nicht, dann sollte das nicht schön, sondern furchteinflößend klingen, ja. Und also haben die richtig das Nebelhorn gepustet, ja. Gab auch im Heiligtum gab es ja auch zwei Trompeten, ja, die waren dann aus Silber, ja. Keine Ahnung, wie die geklungen haben, ja. Aber ansonsten war eigentlich das Horn, das so geblasen wurde, das Schofar, ja, das Widerhorn. Und tatsächlich der, wo es das erste Mal erwähnt wird, meines Wissens, ist tatsächlich am Berg Sinai. Noch vor der Eroberung Jerichos, ja, wird es erwähnt, am Sinai, nämlich dort bläst ja, gewissermaßen Gott oder seine Engel, also auf jeden Fall kommt dort das vor, dass dort das Schofar geblasen, also gehört wurde, ja, vom Sinai her, wo Gott also dem Volk erschienen ist. Ja. Und dann natürlich, ganz klar, Jericho. Ne? Und das sind die ja nicht, wie in der Kinderbibel mit Trompeten durch die Gegend gezogen, je nachdem, was man für eine hat, Kinderbibel, ja. Aber eigentlich waren es solche Dinge, ja. So, jetzt ist es ein Widderhorn und jetzt weiß ich nicht, vom Widder, also von Tieren kann man ja ziemlich viel verwerten, ne. Also zum Beispiel beim Passahlamm sollte ja tatsächlich alles gegessen werden, ja. Wäre für mich schlimm gewesen, ja. Alles, komplett, ja. Also, wer hat die Augen gegessen? Buh. Und so weiter. Aber auf jeden Fall, man kann von so einem Tier ziemlich viel verwerten, aber ich würde mal sagen, für uns wären wahrscheinlich jetzt, also außer du bist Vegetarier, aber ansonsten, wenn du Fleischesser wärst, dann wäre natürlich logischerweise das Fleisch interessant. Ja? Oder vielleicht dann eben wenn du Vegetarier bist, dann die Wolle davon, von dem Viech. Ne? Aber das Horn, naja, was kann man mit so einem Horn machen? Vielleicht Dünger, ja? Hornspäne oder ich weiß nicht, was es gibt, ja? Vielleicht gibt es auch Knöpfe, ja? Kann man vielleicht da draus machen oder irgend sowas, ja? Aber eigentlich Materialwert, vermute ich mal, ist nicht so viel. Und trotzdem habe ich für das Ding, wenn ich mich recht entsinne, 120 Euro gezahlt. 120 für so ein Ding? Warum? Nun, weil es ein Chauffeur ist. Ja, das wurde eben dort angeboten, von wo ich es gekauft habe. Der hatte verschiedene dort ausgelegt gehabt. Es gibt ja die so gewundenen, längeren, ne, die so mehr auf Fotos auftauchen. Das sind aber vom Kudu. Ja? Kudu ist eine Antilope. Ne? Also die eigentlichen, also wenn ihr mal irgendwelche Bilder seht, ja, dann könnt ihr entdecken, was echt ist und was nicht echt ist. Also die müssen so aussehen. Und dann habe ich mir das also ausgesucht, ne, habe da geguckt. Kudu wollte ich nicht, ja, wenn schon Widerhorn, Schofar, ne? Darf auch keine Verzierung und es kann Metall dran sein und so weiter. Also es muss schon, ne? Und also auf jeden Fall habe ich mir das dann ausgesucht. Und dann habe ich dem das halt so gegeben. Und dann sagt er, ja, hast du eine gute Wahl getroffen. Denn dieses Schofar ist ein Priesterhorn. Also ich habe auch tatsächlich, und dann war natürlich toll, ja, ich, Prediger, ja, Pastor, und dann habe ich dann auch gleich das richtige Ding gewählt. Ne? Und von dem her hat dieses Horn, für mich, da war ich dann eben einfach schlichtweg bereit, auch eine richtig Geld auszugeben. Also die kleineren gibt es schon so vielleicht 70 Euro oder je nachdem, wo man es halt kauft und wie und was. Aber für mich hat es einen ganz besonderen Wert. Warum? Weil es eben ein Schofar ist, weil es ein Priesterhorn ist, weil ich blase es manchmal tatsächlich bei mir, wenn ich wütend bin. Also es ist ja ein Kriegszeichen, ja? Also man ruft damit eigentlich tatsächlich so die Engelheere herbei, also eigentlich ja für die irdischen Heerscharen, ja? Aber man kann es auch so deuten, dass man die Engelheere herbeiruft, ja? Und wenn mich mal wieder mein Vermieter geärgert hat oder irgendwas anderes, dann kann es schon mal vorkommen, dass ich mal das Schofar blase. Ja? Und das hat dann durchaus was Befreiendes. Ja? Also ich verbinde etwas damit, mit diesem Instrument. Der Materialwert ist gar nicht so wichtig. Und ob das jetzt wieder, ja, also es sieht schon cool aus, ne? Aber das Eigentliche ist, was ich damit verbinde, dass es eben mit den biblischen Geschichten einen Bezug hat, dass es ein Priesterhorn ist, dass, na, das sind alles Dinge, die mich dann besonders berühren. Und ich habe mich gefragt, wertvoll, bestimmte Dinge sind für uns wertvoll. Wie wertvoll ist diese Gemeinde hier? Wie wertvoll ist diese Gemeinde hier in Oberasbach? In den Augen Jesu.
Die Augen.
Ich möchte euch mal mit euch einen Text lesen, im 1. Korintherbrief. Erster Korintherbrief, Kapitel 1. 1. Korinther 1, Abvers 26. Ich lese es nach der neuen Luther-Übersetzung, die ergänzt dann immer noch die Schwestern mit dazu. Ganz nett. Also 1. Korinther 1, Abvers 26. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Nicht viele Weise, ja,
nicht viele Mächtige. Und tatsächlich,
ja, wenn wir so in unsere Gemeinde hineinschauen, ja, klar, gibt es schon auch mal ein paar Leute, die die gehobenere Stellungen innehaben. Ja,
gibt auch mal ein paar Akademiker, Handwerker.
Alles gemischt, bunt durcheinander. Wie viel ist diese Gemeinde hier denn so in den Augen der Welt wirklich wert? Nicht viele Weise. Aber wie sieht Jesus diese Gemeinde? Und da ist schon gefallen wie ein Augapfel. Aber der Text wäre jetzt spannend, mal nachzulesen, ob der nicht sich eher auf das Volk Gottes allgemein bezieht. Wie ein Augapfel. Du selber bist kostbar in den Augen Gottes, dass er wirklich so empfindet, wenn jemand dich antastet, dann ist es wie wenn jemand dir ins Auge reinfasst. Spannender Text.
Ich möchte einen anderen Text mit euch lesen. Und zwar möchte ich euch einladen, die Offenbarung mal aufzuschlagen. Offenbarung Kapitel 1 und dort ab Vers 12. Offenbarung 1 geht ja, die Offenbarung hat ja erstmal so eine Einleitung und dann startet sie ja mit einer Vision von Jesus. Und Jesus erscheint ja dort in Symbolbildern. Also da hat er keine dunklen Haare, ja, nicht wie in den Jesus-Filmen, sondern weiße Haare. Ja. Dort hat er auch nicht so schöne dunkelbraune Augen oder blaue Augen, je nach Schauspieler von den Jesus-Filmen, sondern dort hat er feurige Augen. Ja? So. Und dann steht er in Vers 12, und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. War tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Interessante Geschichte eigentlich. Hier wird Jesus dargestellt in seiner ja, göttlichen Gestalt, aber in lauter Symbolbildern. Also ein Schwert kommt aus seinem Mund. Ja, rennt jetzt Jesus im Himmel immer mit einem Schwert aus dem Mund rum? Nein, ja, sondern es ist ein Symbol dafür, für das Wort Gottes, ja, oder auch für das Gericht, das von ihm ausgeht. Ja. Könnt ihr heute Nachmittag, wenn euch langweilig ist und ihr in der Sonne sitzt, ja, dann könnt ihr mal ein bisschen nach, auf was denn all die anderen Beigaben deuten, ja, zum Beispiel mit dem weißen Haar. Was hat denn das für eine Aussage? Was sind das alles für Symbolbilder und was sagt es über Jesus, dass er feurige Augen hat und so weiter? Ja? Weil das ist ja jetzt nicht so das nette, kuschelige Bild aus den Kinderbibeln, das ich habe, sondern da wird ja Jesus in seiner Vollmacht dargestellt. Und zwar in symbolischen Bildern. Aber spannend ist, da ist Jesus Christus. Und es wird deutlich, eben gerade auch durch den Vers 17, ne, 17, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also da wird klar, hier geht es um Jesus. Und die Szene ist die, dieser Jesus Christus steht jetzt da und um ihn rum sind 7 Leuchter. Um ihn rum sind 7 Leuchter. Und jetzt kann man ja immer wunderbar spekulieren bei der Offenbarung. Ja, also manche sehen dann in irgendwelchen späteren Kapiteln irgendwelche Hubschrauber, ja, also wenn er von irgendwelchen Insekten oder Panzer, ja, also wenn er da liest, ja, kann man ja wunderbar seine Fantasie spielen lassen. Ja. Aber letztendlich, um mit der Offenbarung fair umzugehen, schaut man zuerst, was denn der Text selber sagt und wie er denn das jetzt so erklärt. Und deswegen brauchen wir jetzt den Vers 20. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand und der 7 goldenen Leuchter ist dies. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Und das sind eben diese 7 Gemeinden, an die dann auch die Sendschreiben gehen, die in der heutigen Türkei liegen. Ne? Manche machen da in der Nähe oder schon sogar Urlaub oder so. Also ist im Prinzip ein Rundweg, ja, den ein Bote abklappern konnte und der hat dann dort halt die Briefe verteilt. Wie groß die Gemeinden waren, ist schwierig zu sagen. Ja? Also die haben ja jetzt keine große Gemeindeliste und Statistik geführt. Ich meine, keine Deutschen. Ne? Also von dem her ist es ein bisschen schwierig, das zu sagen, aber wahrscheinlich waren es eher Hausgemeinden. Meistens waren so biblisch, also im ersten Jahrhundert, erstes, zweites Jahrhundert, waren es im Wesentlichen Hausgemeinden gewesen. Kleine Gruppen, kleine Gemeinden, die sich getroffen haben. Manchmal bei reichen Leuten, ne? Also zum Beispiel im Korinth. Na, da wird ja dann so der Konflikt auch geschildert zwischen Reichen und den Armen innerhalb der Gemeinde. Na, und wahrscheinlich, die einen hatten halt ein wenig größeres Haus, dann haben die halt da drin ihren Gottesdienst gefeiert. Also das eigentlich typische Modell ist eigentlich die Hausgemeinde. Und dann später sind wir immer größer geworden. Und irgendwann wird die Christenheit vom Staat anerkannt. Toleriert zunächst einmal, Kaiser Konstantin, ja, erstmal eine Toleranz, dann wird es zur Staatskirche erhoben. Ja, und dann ändert sich plötzlich alles. Auf einmal übernimmt Kirche, Gemeinde, die Strukturen des Staates. Und auf einmal hast du einen, der ganz oben steht, na, das dann auf einmal den Papst. Also wobei man ja, ist nicht ganz so einfach, weil es gibt ja auch die Ostkirche, ja, und noch andere Kirchen und so weiter. Also es gibt ja nicht nur die römische katholische Kirche, ja. Zum Beispiel die Ostkirchen feiern jetzt ja ihr Osterfest und so. Aber aber im Römischen Reich, jetzt vor allem im Weströmischen Reich, da holt sich halt einfach in Rom der Bischof die Macht und der ist jetzt oben und dann gibt es halt drunter eine ganz einfache, richtige hierarchische Struktur. Da gibt es die Kardinäle, da gibt es die Bischöfe, die Priester, ne? Geht so schön runter. Und ganz unten ist das Volk, Laios, ja? Die Laien. Deswegen ist es ganz schlecht, wenn wir sagen Laienprediger. Ja? Weil Laien heißt eigentlich, die haben keine Ahnung. Ne? Also es ist das Volk. So. Und ich habe, neulich hatte ich mal auch bei uns in der Gemeinde erklärt, so mit der Krankensalbung aus Jakobus, ne? Und in der katholischen Kirche zum Beispiel darf das nur der Priester ausführen. Ja? Bei uns kann jeder, der krank ist, also der ernsthaft krank ist, den Ältesten und also die Leiter der Gemeinde zu sich rufen und dann beten die für ihn. Ja? Und die salben ihn dann mit Öl. So. Aber In dem System, in diesem Machtsystem, gibt es oben, da gibt es eben die Geistlichen, den Klerus, und dann gibt es unten die Laien. Das ist eine Katastrophe. Und der Luther hat reformiert, aber nicht wirklich. Das hat er nämlich nicht so richtig aufgehoben. Der hat nämlich auch mit den Fürsten paktiert. Und dann sind die Täufer gekommen. Und die Täufer, die haben gesagt, jawohl, es gibt ein allgemeines Priestertum. Na? Im 1. Petrusbrief, 2 Vers 9, steht, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Das heißt, jeder von euch ist königlicher Priester. Ja? Und zwar ist es das Konzept vom Sinai her, wo Gott gesagt hat, 2. Mose 19, Vers 4, schau kurz nach, 19, ja, 19, also 2. Mose 19, Verse, wo haben wir es, 3 bis 6, da steht, dass Gott sich wünscht, dass sein Volk eine königliche Priesterschaft, ein königliches Volk von Priestern ist. Und das erfüllt sich dann im Neuen Testament und der Petrus sagt, jawohl, ihr als Gemeinde, und da spricht er eben zu den Christen in einer bestimmten Region, und dann sagt er, ihr seid eine königliche Priesterschaft. 2. Mose 19, Verse 3 bis 6. Hast du das falsch gesagt? Nein. Schon das stehen, ne? Und dieses Konzept, interessanterweise, dass Gott eigentlich für sein Volk Israel haben will, erfüllt sich dann in Fülle im Neuen Testament in der Gemeinde, im Volk derer, die Christus angehören. Also deswegen, wenn dann viele so auf Israel immer schauen, auch heutiges Israel, anderes Thema. Aber wichtig für uns, hier in diesem Raum sitzen lauter königliche Priesterinnen und Priester. Königliche Priesterinnen und Priester. Das heißt, was gibt es denn über dir? Also was gibt es Höheres als eine königliche Priesterin oder Priester? Also wenn er das zur Gemeinde sagt, also da unterscheidet er ja nicht zwischen Männlein und Weiblein, sondern er schreibt sie an die Gemeinde, der Petrus.
Dann gibt es nur noch Gott oben.
Gott, Jesus Christus, ja?
Der König.
Na? Also der Priester hat nur noch den hohen Priester oben drüber. Und der hohe Priester ist Jesus Christus. Ja, also nicht der Pontifex Maximus, der in Rom sitzt, sondern Jesus Christus. Ja? Und das ist auch ein Erbe von den Täufern, dass wir sagen, jawohl, zwischen mir und Jesus nichts dazwischen. Kein Klerus, keine Zwischenetagen, ja? Keine Generalkonferenz, kein Tetwilsen, niemand. Nur Jesus, ich. Und das ist spannend. Weil das heißt nämlich, dass jeder von euch, der Jesus Christus im Herzen hat, der getauft ist, der zum Volk Gottes gehört. Jeder von euch ist königliche Priesterin und königlicher Priester und darf damit alles. Es gibt keinen Unterschied zwischen Pastoren. Du bist nicht einverstanden, genau. Darfst du auch sein. Darfst du auch nicht einverstanden sein. Aber es würde bedeuten, dass Gott euch eine ganz hohe Würde zuschreibt. Wir haben nur als Gemeinde uns Regeln gegeben. Wir haben uns Regeln gegeben, der Ordnung halber. Deswegen hat der Pastor, der Prediger, der eingesegnete Prediger und Gemeindeälteste bestimmte Befugnisse, die andere nicht haben. Aber im Neuen Testament hat sich etwas geändert zum Alten Testament. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Er gibt dir eine ungeheure Würde und Vollmacht. Jesus Christus legt in deine Hände ungeheure Würde und Vollmacht. Wenn Jesus sagt, wenn zwei oder drei zusammen sind und werden eins in meinem Namen, worum sie bitten sollen, dann will es der Vater ihnen geben. Was macht er denn da? Er gibt uns Vollmacht, dass wir um Dinge bitten dürfen und er sagt, wenn zwei oder drei von denen eins sind, dann mache ich das. Er hat die Jünger ausgesandt, hat, dass sie Kranke salben, dass sie Menschen befreien. Und am Schluss vom Markus-Evangelium, wenn er dort den Missionsbefehl liest, wir lesen meist Matthäus, aber wenn er Markus liest, dann steht dort, denen, die glauben, werden diese und jene Wunder nachfolgen. Also nicht denen, die, nicht den Aposteln, denen auch, aber denen, die glauben. Und damit gibt dir Gott wirklich eine besondere Vollmacht. Wie du die anwendest, ist eine Herausforderung. Und wo du sie anwendest und mit welcher Weisheit. Und ob das immer angebracht ist, ist wieder eine andere Sache. Aber vom Prinzip, wow. Jetzt kommen wir wieder zur Offenbarung zurück. Jetzt sagt Jesus, hey, ich stehe mitten unter euch. Sieben Leuchter, sieben goldene Leuchter. Und wenn ihr jetzt mal die Sensschreiben anschaut, ja, dann gibt es manche Gemeinden, die kriegen nur Lob ab. Aber es gibt auch Gemeinden, die kriegen nur die Kritik ab. Vor allem die Laodicea. Ne? Mhm. Dafür kriegt die Laodicea wieder die tollste Verheißung, ja, aus dem Ganzen. Auch interessant. Ne? Also Laodicea ist, so, ist gar nicht so schlecht, zu Laodicea dazuzugehören, denn die haben eine tolle Verheißung. Aber egal wie diese Gemeinden gestrickt sind, ja, ein Ephesus, ja, die erste Liebe verlassen haben, die Jesus aus dem Blick verloren haben und auf einmal nur noch in Regeln und richtig und falsch denken, aber Jesus verloren haben. Andere, denen er aber wiederum eine Tür öffnet, die Bruderliebe heißen, Philadelphia heißt Bruderliebe. Also ganz unterschiedliche Gemeinden, sieben Stück, ja, so mal als Beispiel rausgenommen, und dann sagt er, wow, das sind goldene Leuchter. Das sind goldene Leuchter. Und deshalb seid ihr hier in Oberasbach, ihr als Gemeinde, ihr seid ein goldener Leuchter. Und das ist ja spannend, wenn man hier mal in der Offenbarung liest, wie war das hier, das Geheimnis der sieben Sterne. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Also er hat ja die sieben Leuchter, dann hat er dann nochmal in seiner Hand sieben Sterne. Und das sind die Engel der Gemeinde. So, Engel heißt Angelos. Jetzt gibt es die eine Auslegung, wo man sagt, jawohl, sozusagen Angelos, das sind sozusagen die Gemeindeleiter, ja, der Gemeinden. Also die der Gemeinde vorsteht, die hat Jesus in seiner Hand. Schöne, nette Auslegung. Andererseits steht aber nur mal Engel dort, Angelos. Es wäre doch spannend. Also, meine Frage, hat jedes Kind einen Schutzengel? Oder ist es ein Aberglaube? Du sagst jeder Mensch. Also bei den Kindern haben wir immerhin einen Text von Jesus, ne? Der sagt, jawohl, sie haben jemanden, der sie vertritt vor Gott. Ja, also deswegen die Kleinsten, ne, haben jemanden, der sie vertritt vor Gott. Und von dem her kann man von dem Bibeltext ausgehen, jawohl, die haben tatsächlich einen speziell für sie zuständigen Engel. Ne? Wahrscheinlich aber tatsächlich jeder von uns. Wow, okay, also ich habe schon mal jemanden, der mich vertritt. Und übrigens, wenn Kinder einen Vertreter vor Gott direkt haben, vor dem Angesicht Gottes, dann sollte man sehr vorsichtig und behutsam sein, wie man mit Kindern umgeht. Ja? Weil da gibt es einen, der petzt direkt bei Gott.
Aber spannend ist doch,
wenn hier jede Gemeinde auch noch einen Engel hätte, wenn das stimmt hier, ja, wenn ich das hier einfach mal, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Ist das, ihr dürft es ja prüfen, ja, heute Nachmittag habt ihr ja noch beim Spazierengehen eine Menge Zeit darüber zu reden und beim Kaffee und Kuchen oder was auch immer ihr heute Nachmittag noch macht, oder ob er in der Sonne liegt, ihr könntet mal drüber nachsinnen. Stimmt denn das? Ja, was ich hier erzähle. Ja, ihr müsst es ja alles prüfen. Aber stellt euch mal vor, eure Gemeinde hier, Oberasbach, hat einen eigenen Engel, der für euch zuständig ist, der euch unterstützt, der euch schützt, der da ist. Aber auch die andere Auslegung, stellt euch vor, wenn diese Sterne wirklich die Gemeindeältesten sind, ihr als Gemeindeleiter, keine Gemeindeleiterin, aber Sabbatschulleiterin, Gottesdienstleiterin, irgendeine Leiterin, wer ist ein Gemeindeleiter von euch? Genau. Stellt euch mal vor, du bist direkt in der Hand Jesu Christi. So wertgeschätzt wirst du. Du kriegst dauernd die ganze Kritik ab. Wenn jemand irgendwas nicht passt, ja, und dann rufen sie dich an und sagen, und der hat schon wieder dies, und jetzt war das. Und wenn die Heizung nicht funktioniert, und wenn irgendwas ist, ja, und keiner hilft mit, und wir müssen immer alles machen, und die anderen machen gar nichts, ja, jeder lädt seinen ganzen Frust bei dir ab. Weiß ich nicht, ob es so ist. Nein, Oberasbach ist natürlich eine Traumgemeinde. Ja. Aber normalerweise kriegst du eine Menge ab und du musst eine Menge tragen. Vor allem, du weißt sehr viel. Das haben ja auch schon Gemeindeleiter gesagt, es ist manchmal schwer, wenn du die Gemeinde auf einmal richtig kennst, die Hintergründe kennst. Es ist gar nicht so einfach, alles zu wissen, die ganzen Streitigkeiten und wer mit wem im Clinch liegt und wo irgendwelche Probleme sind. Das ist manchmal gar nicht leicht, geistlich zu tragen. Hey, du bist in der Hand Jesu. Du bist wertgeschätzt. In seinen Augen bist du ein Stern. Und die anderen, die ihr leitende Funktion habt, gilt auch für euch. Du bist in der Hand Jesu und bist so ungeheuer wertgeschätzt. Nicht viele Reiche, nicht viele, wie hat er es gesagt, nicht viele Kluge oder Intelligente, nee, einfach Leute sind in der Gemeinde. Ja, wir sind schon ein sehr bunter Haufen. Und diese Gemeinde ist manchmal echt anstrengend. Ja? Also wie sagt man immer so schön, Freunde kann man sich aussuchen, Verwandtschaft nicht. Ja? Und das gilt halt auch in der Gemeinde für meine Brüder und Schwestern. Und Jesus liebt das, die Leute so bunt zusammen, seine Jünger, die hat er so bunt zusammengestellt. Meine Güte, hätte ich so eine Truppe zusammengestellt? Nee. Ja? Der hat Zeloten mit Zöllnern gemixt und hin und her, also pff. Aber er liebt Vielfalt und er will so eine bunte Gemeinde, wie sie hier ist. Er will das und er schätzt euch so ungeheuer wertvoll, dass er sagt, ihr seid ein goldener Leuchter. Natürlich gibt es bei euch Probleme, natürlich habt ihr die und die Macke und was weiß ich, aber er sagt, ihr seid ein goldener Leuchter. Und er sagt, ihr seid königliche Priesterinnen und Priester. Ihr seid wertvoll. Und ihr habt eine Aufgabe, diese Mittlerfunktion von mir zu den Menschen hin auszuführen. Von den großen Heilstaten Gottes einfach zu reden. Das ist eure Aufgabe. Eine Verbindung zu den Menschen, die einfach in unserer Gesellschaft hier oft so orientierungslos sind und die sich dauernd irgendwie bespaßen müssen, dass sie nicht so viel nachdenken müssen. Und wenn sie nachdenken, denen Angst wird, wenn sie sehen, wo überall Kriege sind. Ich weiß nicht, ob die noch so wissen müssen, was wir noch so über die Endzeit alles ihnen erzählen. Vielleicht brauchen sie im Moment mehr diesen Trost in all den Katastrophen dieser Welt. Da bist du geborgen in diesem Gott. Und da kann dir nichts passieren. Und jeder Augenblick deines Lebens jetzt ist schon ein Teil, wenn du zu Jesus gehörst. Wenn du zu Jesus gehörst, ist jede Sekunde deines Lebens ein Teil der Ewigkeit. Da kommt irgendwann der Tod. Ja, schön und gut, aber jetzt schon bist du Teil der Ewigkeit. Das setzt sich einfach nur fort. Tod ist nur eine Pause. Für den, der in Christus ist und im Glauben ist. Und von dem her möchte ich euch heute einfach, heute Morgen, diesen Gedanken mitgeben. Hey, wir sind kostbar. Wir sehen unsere Gemeinde manchmal so klein und unwürdig. Und ach, was sind es manchmal für schwierige Leute. Und wir denken, was können wir schon bewirken in dieser Welt? Aber Jesus sieht dich ganz anders. Jesus sieht deine Gemeinde ganz anders. Er sagt, ihr seid ein goldener Leuchter. Und eure Leitung oder euer Engel, ich habe für euch einen Engel abgestellt, oder eure Leitung, die sind in meiner Hand, die sind präsent bei mir. Und ihr seid königliche Priester. Der Herr segne euch. Und er lasse euch zu leuchtenden Leuchtern sein, während ihr in dieser Stadt. Hier in diesem Umfeld, dort, wo er dich hingestellt hat, dass dein Glaubensflämmchen richtig groß leuchtet und brennt und den Menschen Mut macht und Hoffnung in dieser oft so dunklen Welt. Der Herr segne euch und er erfülle euch einfach mit seiner Freude im Glauben und mit seiner Kraft. Amen.
Amen.
Wir beten, wir treten in die Gegenwart Gottes. Großer, allmächtiger, himmlischer Vater, der du uns liebst, der du uns trägst und begleitest. Herr Jesus Christus, der du inmitten der Gemeinde bist, der du uns so wertschätzt und liebst, Herr. Was für eine Gnade und was für ein Vorrecht. Herr, wir haben wirklich nicht viel anzubieten. Und du siehst oftmals unsere Fehlerhaftigkeit und Begrenztheit. Aber heute, da legen wir das einfach dir in die Hand. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns gebrauchst als Priester in dieser Welt. Dass du uns gebrauchst, Herr, als Licht, das leuchtet in der Finsternis. Ich bitte dich, Herr, dass du uns einfach wirklich, ja, Botschafter deiner großen Liebe und Herrlichkeit sein lässt. Dir sei alle Ehre. Und Herr, heute an diesem Gedenktag des Schöpfers und der Schöpfung, da wollen wir dir als dem Schöpfer, großer himmlischer Vater, besondere Ehre geben. Und Herr, heute, wenn wir diesen restlichen Tag verleben, Herr, dann lass uns wirklich bei jeder Blume und bei jedem alles, was unser Herz erfreut, einfach dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Amen.